so gern ich das getan hätte. Nämlich der Prophet kehrt zurück. War mir ganz nah und ich habe ihn wieder gelesen, aber ich habe gedacht, das geht gar nicht. Da können wir uns für jedes Kapitel können wir uns einen Monat Zeit nehmen, um es uns wirklich anzuschauen. Dann habe ich mich doch für ein anderes Buch entschieden. Und das heißt Leises Schlängeln. Kennt das jemand von euch? Das ist gut. Das ist ein wunderbares Buch. Wunderbares Buch, was mir sozusagen in die Hände gefallen ist beim Durchforsten meiner kleinen Bibliothek. Erstmal war es nur der Einband, wo ich dachte, oh, das ist schön, das ist schön. Und dieses Buch ist wunderbar eingebunden in Papier, was sich kräuselt. Also es hat auch so einen sinnlichen Touch. Ich nehme es gerne in die Hand, und weil es so haptisch ist und wirklich ästhetisch sehr, sehr schön gemacht ist. Und das leise Schlängeln, das hat mich neugierig gemacht. Ich hab dieses Buch bei mir gehabt und ich habe es nie gelesen. Und auf einmal war es da, und das leise Schlängeln. Ja, und das ist sozusagen in eine Zeit jetzt zu mir gekommen, wo ich auch in meinen Bildern dieses Schlängeln habe. Ich male im Moment Spiralen, und die Spiralen, die entstehen auch dadurch, dass ein leises Schlängeln stattfindet, dass eine Schlange sich um sich selber drehen kann, um auf einem Baumstamm oder irgendwo selber mit ihrem Körper ein Nest baut, wo sie drin ruhen kann. Ja, geschrieben ist dieses Buch von A.L. Kennedy. Das ist eine zeitgenössische Schriftstellerin, kommt aus Schottland. Ich habe mir jetzt direkt dann daraufhin nochmal ein Buch besorgt von ihr. Sie hat eine ganze Reihe großer Romane geschrieben, ist auch zum Nobelpreis vorgeschlagen worden, weil sie wirklich eine außergewöhnliche Schriftstellerin ist, die Menschen unserer Zeit, also auch wir, sehr einfühlsam und sehr, sehr einfühlsam sich mit ihnen verbindet und sie wie von innen her beschreibt. Also eine wunderbare Schriftstellerin, A.L. Kennedy. 56 Jahre, also noch eine junge Schreiberin, hat noch viel vor sich. Gut, und diese Geschichte, die ich jetzt vorlesen werde, geht um eine ganz besondere Freundschaft. Eine Freundschaft zwischen einem Mädchen, das Mary heißt, und einer Schlange. Einer besonderen Schlange, wie ihr im Laufe der Geschichte erfahren werdet. Also, wenn ich zu langsam oder zu schnell lese, dann könnt ihr ja intervenieren. Ich mache es jetzt mal so, wie ich das für mich richtig sich anfühlt. Vor einiger Zeit, vielleicht sogar vor deiner Geburt, spazierte ein kleines Mädchen durch seinen Garten. Vielleicht hieß sie Mary. So sagen jedenfalls die meisten Geschichten über sie. Mary war ein kleines bisschen größer als andere Mädchen in ihrem Alter und hatte krauses, dunkelblondes Haar. Sie war ziemlich dünn, weil sie nicht immer genug zu essen hatte. Sie mochte Honig und Pfeifen und die Farbe Blau und Sachen herausfinden. Sie wohnte in einer Stadt mit sehr vielen Menschen verschiedener Art. Wegen der vielen Menschen verschiedener Art war es eine ganz wundervolle Stadt, voller interessanter Lieder und Geschichten und Speisen und Kleider und Gespräche. Doch die Leute, welche die Stadt regierten, mochten Menschen nicht allzu gerne. Darum waren die Wohnungen, in denen die vielen Menschen verschiedener Art lebten, oft trocken, wo sie hätten nass sein sollen, oder nass, wo sie hätten trocken sein sollen. Oder einfach nur kalt und düster und mit besonders schwächlichen Strom versorgt. Um sich am Himmel zu erfreuen, der ihnen freistand und so groß war, wie man es sich nur vorstellen kann, ließen die Menschen in den trockenen und nassen Häusern von ihren Dächern Drachen steigen. Manche sahen wie Paradiesvögel aus, manche wie Fische und manche wie wundervolle Schlangen. Andere Wohnungen, zum Beispiel die der Leute, welche die Stadt regierten, waren luxuriös und lagen in mächtigen Türmen, die höher in den Himmel ragten, als die Drachen flogen. In diesen Wohnungen gab es wunderschöne Wasserbecken, in denen man schwimmen oder Fische halten konnte. Oder auch riesige Wassertanks mit großen Reptilien darin, mit Krokodilen oder blauen Leguanen. Die hatten Speisekammern so groß wie Wohnzimmer und Wohnzimmer so groß wie Wiesen und wahrscheinlich Wiesen im Keller, die so groß waren wie kleine Grafschaften, mit Juwelen besetzten Achterbahnen und Golfplätzen aus Kuchenteig. Das kleine Mädchen namens Mary wusste all das. Sie wusste alles Mögliche und war sehr klug. Wenn sie in ihrem Garten stand, der auf dem Hausdach lag und etwas größer als eine Tischdecke war, konnte sie in eine Richtung die vielen traurigen, winzigen Häuser der eingezwängten Menschen sehen. Sah sie in die andere Richtung, konnte sie die hohen, glitzernden Gebäude voller Krokodile und Blumenwiesen sehen. Das Haus, in dem sie wohnte, war ein bisschen eingezwängt und die Rohrleitungen leckten nur montags und mittwochs und am Wochenende. Und wenn sie leckten, stellte ihre Mutter Metallschüsseln unter die tropfenden Stellen und die klangen wie kleine Glocken, genauer gesagt wie kleine nasse Glocken, wenn die Tropfen hineinfielen. Die Wohnung des Mädchens war gerade groß genug für ihre Mutter und ihren Vater und sie selbst und mehr waren nicht da. Manchmal wünschte sie sich einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester, mit dem sie hätte spielen können, aber dann fiel ihr ein, dass eine kleine Schwester womöglich neidisch wäre auf ihre Klugheit oder sich vielleicht für Ballett interessieren könnte, was ja Krach machte, oder für Holzschnitzen, was Dreck machte. Das Mädchen schlief in einem Zimmer, das eigentlich ein Vorratsschrank sein sollte, und wenn sie das noch mit einer Schwester teilen müsste, würde es ihr eng vorkommen. Und vielleicht würde die neue Schwester schnarchen oder lange pieksige Füße haben. Ein kleiner Bruder würde irgendwann größer werden und nicht mehr bloß in der Krippe liegen und die Finger krümmen, sondern womöglich herumrennen wollen und ihr Garten war zu klein zum Herumrennen. Die Leute, welche die Stadt regierten und Menschen nicht besonders gern mochten, hatten keine Parks angelegt, in denen Kinder spielen oder Erwachsene sitzen und Eis essen und einander erzählen konnten, wie toll ihre Kinder waren oder wie schrecklich, je nachdem. Herumrennen war also überall schwierig. Das Mädchen glaubte, die Leute, welche die Stadt regierten, interessierten sich wahrscheinlich nicht so für Parks, weil sie ihre eigenen Wasserfälle genießen und womöglich mit ihren eigenen Krokodilen schwimmen und Baumhäuser und Schaukeln in den dichten Wäldern bauen konnten, die sie auf ihren Dächern sah, wenn sie aus dem Garten zu ihren glänzenden Türmen hinaufstarrte und sich sehr anstrengte. Menschen, die ihre Stadt besuchten, redeten vor den Kindern darüber, wie Erwachsene das eben tun. Sie sagten einfach, was ihnen durch den Kopf ging und dachten sich, jemand so kleines wie Mary könnte sie nicht verstehen oder würde gar nicht zuhören. Sie sagten Sachen wie, diese Stadt ist sehr interessant, aber man riecht hier keine Blumen und das macht uns ganz matt. Oder sie sagten, hier ist alles sehr teuer und wir können uns die Eintrittskarten nicht leisten, um Menschen singen zu hören oder zu Musik zu tanzen. Wir sind überrascht über den Preis für ein großes Sandwich. Oder solche Sätze. Diese Stadt scheint eher für Vögel zu sein als für Menschen. Überall sind Kanten und Simse und Ecken und Winkeln, die Vögeln gefallen. Und überall liegen Essenskrümel herum, die gerade die richtige Größe für Vogelschnäbel haben. Die Stadt wurde von Menschen gebaut, aber Vögel werden hier bevorzugt. Das trifft auf viele Städte zu. Sie müssen sich von Menschen bauen lassen, aber sie haben Vögel lieber. Deshalb sind es manchmal traurige Orte. Das Mädchen dachte, die Besucher sollten mal zu ihren Eltern kommen, mit ihnen zu Abend essen und den leckeren Duft der Suppe riechen oder sich vielleicht in ihrem Kleingarten mit den duftenden Rosen stellen. Oder sie können mit der Frau in der Bäckerei sprechen, die immer pfiff und summte, während sie die Vögel mit Brotkrumen und die Menschen mit Brot fütterte, weil sie nämlich sowohl Vögel als auch Menschen mochte. Oder sie können dem wunderschönen Tanz der Drachen zuschauen. Oder sie könnten dem Mann zuhören, der sonntags fast den ganzen Tag sang und gegenüber von Marys Haus wohnte und im Sommer statt Hemd ein Unterhemd trug. Jeder vernünftige und aufmerksame Besucher würde merken, dass sie in einer freundlichen Stadt voller guten Dinge und Glück waren. Das Mädchen mochte seine Stadt und seinen Garten. Es konnte den Garten mit genau 6 großen Schritten der Breite nach und mit 10 großen Schritten der Länge nach durchschreiten. An manchen Nachmittagen machte sie winzig kleine Schritte, wodurch der Garten doppelt so groß und noch viel schöner wirkte. Wenn sie das Erwachsenen erklärte, waren die verwirrt. Die machten ihr klar, der Garten ist immer gleich groß, egal wie viele Schritte du da hineinquetscht. Die antwortete dann ganz und gar nicht. Je länger ich brauche, den Garten zu durchqueren, desto größer und noch wunderbarer wird er, genau wie ein Eis immer großartiger wird, wenn man es langsam mit einem kleinen Löffel isst. Wie ich schon sagte, war das Mädchen sehr klug. Dann wird dein Eis aber schmelzen, sagten die Erwachsenen. Dann schüttelte Mary, das kleine Mädchen, von dem hier die Rede ist, den Kopf und fing an zu hüpfen und vor sich hin zu summen, weil Erwachsene so etwas von Kindern erwarten und es ihnen viel besser gefällt als Fragen, die sie nicht beantworten können. Die erwähnte lieber nicht, dass ihr Garten sich, wenn die darin ganz still stand, unendlich ausdehnt, weil sie nie an sein Ende gelangt. Darüber hätten die Erwachsenen bloß die Stirn gerunzelt. Darum waren die Erwachsenen tatsächlich genau das Gegenteil des kleinen Mädchens. Wie dem auch sei, und wie ich auch schon zu Beginn sagte, wenn ihr euch erinnert, spazierte dieses kleine Mädchen Mary eines Tages durch ihren Garten. Sie glaubte, es sei ihr Garten, weil sie ihn liebte. Sie glaubte, wenn man etwas liebe, würde es zu einem Teil von einem selbst werden. So wie deine Füße ein Teil von dir sind. Und es wäre wirklich sehr dumm, deine Füße nicht zu lieben, wenn man welche hat, weil sie sehr nützlich sein können. An eben diesem Tag, einem winterlichen Sonntag, machte das Mädchen extra winzige Schritte, weit dehnte, fast bis in andere Länder. Dadurch wuchsen die vier Rosenbüsche zu vier riesigen Prärien, die von beeindruckenden Ausmaß. Das kleine Mädchen steckte die Hände in die Taschen, um sie warm zu halten. Das tat sie nämlich lieber als Handschuhe zu tragen. Und das lag ganz bestimmt nicht daran, dass sie ihre Handschuhe verloren hatte, wie ihre Mutter andeutete. Das Mädchen schaute außerdem seinen Atemwolken hinterher, die dampfend aufstiegen, als würde ihr Körper abgefallenes Herbstlaub verbrennen. Oder womöglich eine große Menge Bettlaken waschen, dabei Dampf erzeugen wie eine Wäscherei. Sie war völlig versunken in dem, was sie tat. Darum dauerte es eine Weile, bis sie bemerkte, dass sich einer ihrer Fußknöchel etwas anders anfühlte als der andere. Als sie an ihrem linken Bein hinabschaute, entdeckte sie auf der sorgfältig gestopften Wollsocke einen eng anliegenden, in den Reif eingelassen waren zwei glitzernde Edelsteine. Und ab und zu schien der ganze Reif zu schimmern, als bewegte er sich. Er war ungemein hübsch. Das wusste sie, weil er es ihr sagte, weil das kleine Mädchen vernünftig war und nicht so albern wie die Erwachsenen, hatte es sich noch nicht angewöhnt, nur mit Menschen zu reden, sondern sprach auch fröhlich Tiere und Gegenstände an, wenn die offenbar ein Gespräch oder die Gesellschaft benötigten. Meine Güte, sagte sie zu dem Fußreif und weiter, wo kommst du denn her? Und danach, hallo. Hallo, antwortete der Reif. Ich bin ungemein hübsch. Oh, sagte das Mädchen. Hallo, Herr Hübsch, ich heiße Mary. Seht ihr, ich habe doch gesagt, dass sie Mary hieß. Der Reif bebte glänzend an ihrem Fußgelenk und die beiden Edelsteine glommen wie sehr dunkle Rubine. Nein, nein, Ich heiße nicht ungemein hübsch. Das ist nur einer meiner vielen Eigenschaften. Ich bin hübsch, weise und gewandt. Außerdem habe ich eine sehr schöne Sprechstimme. Ich bin äußerst schnell. An dieser Stelle dachte Mary, dass der Fußreif außerdem ziemlich prahlerisch war. Also unterbrach sie ihn, obwohl er tatsächlich eine sehr schöne Stimme hatte. Wie heißt du denn dann? Und so schnell scheinst du mir nicht zu sein. Ach, nicht? Und sofort verschwand der Reif. Er bewegte sich so schnell, dass Mary immer noch seine angenehme Stimme hörte, die leise vor sich hin kichernd in der Luft hing, während sein Körper schon längst irgendwo weiter weg war. Sie musste sich erst umschauen, ehe sie den Reif von einem Zweig des Rosenbusches hängen sah. Das solltest du vielleicht nicht machen. Vielleicht mag die Rose das nicht. Ach, der Rose macht das nichts aus, sagte der Reif, setzte ein winziges, dünnes, schlangenhaftes Lächeln auf und schwang gefällig hin und her. Mary, ich bin das Schnellste, was dir je begegnen wird, vertraute er ihr an und saß plötzlich wieder an ihrer Fessel, ohne auch nur ein bisschen außer Atem zu sein. Das ist beeindruckend, gab Mary zu. Ich weiß. Aber wie heißt du? Das erzähle ich dir vielleicht bald. Du solltest immer vorsichtig damit sein, deinen Namen zu verraten. Und es ist nicht sofort und einfach so zu tun. Also wenn du mir deinen Namen nicht sagen willst, was für eine Art von Reif bist du dann? Mary setzte sich ganz vorsichtig unter einen der Rosenbüsche, um ihren gesprächigen neuen Freund genauer zu betrachten. Gar keiner. Der Reif öffnete sich und bewegte seinen goldenen Leib. Schnell, aber nicht so schnell, dass Mary ihm nicht mit den Augen folgen konnte, bis er mehrmals um ihr Handgelenk geschlungen war, ganz wie ein Armband, und doch wiederum fast überhaupt nicht. Ah, sagte Mary, verstehe. Der Reif glitt und wand sich und kitzelte sie, bis sie den größten Teil sauber zusammengerollt in der Hand liegen hatte und die beiden Farbflecken, die sie für Edelsteine gehalten hat, goldenen Kopf anblickten. Die roten Edelsteine zwinkerten wie kluge kleine Augen, weil es kluge kleine Augen waren. Ja, sagte die Schlange, ich bin eine Schlange. Sie lächelte einen Augenblick, soweit man das ohne Lippen tun kann, ließ eine elegante, leuchtend rote Zunge aus dem Mund zucken, die am Ende gespalten war, und leckte damit durch die Luft. Du schmeckst nach Süßigkeiten und Seife und Gutsein. Mary streckte selbst die Zunge heraus, konnte aber nichts von der Schlange schmecken. Ich schmecke nach nichts, sagte die Schlange. Hast du keine Angst? Menschen haben normalerweise Angst vor Schlangen. Wenn sie mich sehen, rennen sie oft hin und her und wedeln mit den Armen und schreien. Möchtest du, dass ich das auch mache? Nicht unbedingt, säuselte die Schlange. Aber solltest du nicht schreckliche Angst haben? Aber warum? Bist du schrecklich beängstigend? Die Schlange züngelte und schmeckte wieder die Luft. Nun ja, Schlangen können unglaublich gefährlich sein. Manche von uns zerquetschen durch Zusammenziehen der Muskeln große Tiere und verschlingen langsam ganze Krokodile oder vielleicht Kanus oder gar Kanus mit Menschen drin. Aber du bist doch nur ganz klein. Ich kann größer werden. Mary dachte, das könne womöglich gelogen sein, aber sie wollte die Gefühle der Schlange nicht verletzen. Die Schlange reckte ihr kleines Rückgrat und hob den kleinen Kopf, damit sie dem Mädchen direkt in die Augen schauen konnte. Sie wiegte den Hals hin und her, als lausche sie einer Musik und starrte in die braunen Augen des Mädchens mit ihren dunkelroten Augen und den eigenartigen schmalen Pupillen, die unendlich tief schienen, wenn man sich aufmerksam darauf konzentrierte. Manche Schlangen können dir mit einem Biss genug Gift einflößen, um 20 Männer zu töten oder 50 Männer oder vielleicht 100 Männer. Ich bin kein Mann, sagte Mary. Ich bin ein kleines Mädchen. Die Schlange blinzelte. Jetzt machst du es aber kompliziert. Eine Schlange könnte dich sogar noch schneller vergiften als ein Mann, weil das Gift gar nicht so weit unterwegs sein müsste. Mary nickte, ich weiß, aber ich glaube, nicht mal eine sehr große und gefährliche Schlange könnte 100 Männer töten. Auf jeden Fall mindestens 20. Die Schlange klang ein bisschen beleidigt. Aber ich habe schon alles über alle giftigen Schlangen und ihre Streifenmuster und Gewohnheiten gelernt, falls ich mal in ferne Länder reisen und Abenteuer erlebe, wenn ich älter bin. So eine Sorte Schlange wie du steht in keinem meiner Schlangenbücher und ich habe eine Menge gelesen. Das stimmte. Mary hatte jede Menge Bücher über Schlangen gelesen. Die hatte sie aus der Bücherei ausgeliehen und sich Sachen herausgeschrieben. Manche Schlangen haben Federn und trinken das Blut von Kriegern. Und manche leben in der Unterwelt von Ägypten. Und andere verdunkeln die Sonne, wenn sie fliegen, und lassen ihren Schwanz wie Donner knallen, prallte die Schlange. Das klingt nach Geschichten über Schlangen, aber überhaupt nicht nach echten Schlangen. Und das Letzte hört sich eher nach einem Drachen als nach einer Schlange an. Drachen stehen in Büchern über Sachen, die es nicht gibt, sagte Mary streng. Die Schlange seufzte und ließ sich in ihre Handflächen sinken. Plötzlich fühlte sie sich weich wie ein Seil aus Seide an. Naja, vielleicht bin ich weniger beeindruckend als üblich, weil ich Hunger habe. Hast du zufällig eine Maus da, die ich essen könnte? Der Kopf der Schlange fiel zur Seite und hing von der Hand des Mädchens, als sei sie vor Hunger fast ohnmächtig. Doch ihre Augen beobachteten es die ganze Zeit aufmerksam und leuchteten. Wenn ich eine Maus hätte, dann wäre sie mein Haustier und die würde ich niemandem zu essen geben. Aber ich nehme an, du isst gebratene Fische und gegrillte Lammkoteletts und Eintopf aus Stücken von Kühen und Gänsebeinen. Wieder fiel ihr Kopf zur Seite und sie stöhnte, als sei sie verhungert. Aber ich habe die Lämmer und Kühe und Gänse vorher nicht kennengelernt, erklärte Mary. Es wäre unhöflich, jemanden zu essen, den ich persönlich kenne. Und wir essen meistens Suppe mit Gemüse und Bohnen und solche Sachen, die weniger kosten als Fleisch. Und wir sind hier sehr weit weg vom Meer, darum essen wir auch nicht viele Fische. Lebst du denn im Dschungel? Nein. Ich würde zu gerne wissen, wie es im Dschungel wirklich ist. Du schweifst ab, ich habe großen Hunger. Morgen, also am Montag, haben wir Nähen in der Schule. Mr. Kohlhoffer, unsere Nählehrerin, sagt auch immer, dass meine Gedanken abschweifen. Sie begreift nicht, dass ich für den Rest meines Lebens genug übers Nähen weiß. Ich werde nie wieder kleine Deckchen für Sessellehnen besticken. Ich werde auch nie wieder Pantoffeln verzieren oder noch ein Täschchen nähen, in dem ich meine Nähsachen aufbewahren kann. Ich will nicht mal Chirurgin werden. Dafür müsste ich immerhin meine Patienten wieder zunähen, nachdem ich sie aufgeschlitzt habe. Und eine Chirurgin, die Blümchen um die Operationsnarben ihrer Patienten stickt, wäre sicher nicht sehr beliebt. Ich werde die Welt erforschen. Und vielleicht wird mir ein Löwe das Bein abbeißen. Oder einen Arm oder sowas. Oder ich muss eine Machetenwunde vernähen. Aber die richtigen Stiche für Wunden weiß ich schon. Oder wie man nach einer Amputation einen sauberen Stumpf macht. Die Schlange hatte sich wieder aufgerichtet, weil sie sich für Mary interessierte und vergessen hatte, so zu tun, als wäre sie hungrig. Bitte, kleines Mädchen, sagte sie in ihrer wundervollen Stimme, bitte sei sehr vorsichtig, wenn du forschen gehst. Das war sehr freundlich und das sagte Mary ihr auch. Vielen Dank. Mary, sagte die Schlange und hörte sich dabei an, als denke sie an etwas Schönes und Trauriges. Also, Mary, ich war schon gelegentlich im Dschungel und ich weiß, wenn du dort bist, musst du deine Machete immer scharf halten, damit sie gut und leicht und sicher schneidet. Und wenn du sie nicht mehr brauchst, musst du sie ordentlich wieder in die Scheide stecken. Und du darfst einen Löwen nie so sehr ärgern, dass er dich beißen will. Im Grunde solltest du Löwen und allen großen Katzen aus dem Wege gehen und Bären auch. Ach, ich dachte, du wärst schon ganz schwach vor Hunger. Ich mache mir doch nur Sorgen um dich. Außerdem stecke ich voller bemerkenswerter Weisheit. Du solltest aufschreiben, was ich dir erzähle, damit du es nicht vergisst. Die Schlange blinzelte. Aber ja, ich habe auch großen Hunger. Hast du wenigstens ein bisschen Käse? Womöglich könnte ich auch von Käse leben. Vielleicht ein wenig Grajeza. Mary beugte sich ganz zu ihr hinunter und küsste die Schlange auf die Nase. Und wenn sie natürlich eigentlich gar keine richtige Nase hatte. Möchtet ihr noch ein bisschen weiter? Ja? Gut. Auch wenn sie natürlich eigentlich keine richtige Nase hatte. Du bist ziemlich kess, murmelte die Schlange. Doch zugleich glitt sie wie flüssiges Gold immer wieder erfreut um Marys Arm herum, dass ihre Schuppen herrlich funkelten. Dann legte sie sich wieder still in die Handfläche. Vielleicht könntest du mir Kamatayon nennen. Könntest du mich Kamatayon nennen? Oder Bass? Oder Lanmu? Oder... Weil die Schlange anscheinend sehr viele Namen hatte und weil Mary einer gefiel, den sie genannt hatte, unterbrach sie, Lanmo, ich werde dich Lanmo nennen. Ja, das ist gut, nickte die Schlange. Danke für deinen Namen. Mary merkte, dass sie selbst ein bisschen hungrig war. Wollen wir hineingehen? Dann kann ich uns einen Toast mit Käse überbacken. Ich weiß, wie man einen Toast überbackt. Die Schlange legte den Kopf schief, als denke sie nach. Ich glaube, Ich müsste den Käse kalt und ohne Brot essen, wegen meiner Zähne. Geschmolzener Käse wäre zu klebrig. Sie öffnete das dunkle Maul langsam und bedächtig, damit Mary die Zähne richtig sehen konnte. Die waren weiß wie Elfenbein und spitz. Rechts und links von den Vorderzähnen hatte sie je einen längeren Fangzahn, der besonders spitz war. Meine Güte. Keine Kähne, nicht. Verzeihen Sie bitte. Mary war zur Höflichkeit erzogen worden. Lanmu machte den Mund wieder zu und einen Augenblick griffen die nagelspitzen Zähne vollkommen ineinander, ehe sie wieder zu sprechen begann. Meine Zähne werden dir nicht wehtun. Oh, das verspreche ich dir. Und was für eine Schlange bist du? Ich bin die Art von Schlange, die nie in Büchern über Schlangen vorkommt. Sie schmiegte den Kopf an Marys Handrücken und züngelte. Mary fand ein paar Käsekrümel für die Schlange, die sie anmutig aß, ehe sie sich bedankte und auf ihre schnelle Schlangenart verschwand. Und das fand Mary traurig. Und den Rest des Nachmittags fühlte sie sich einsam, bis sie sich selbst zum Abendessen an den Tisch setzte. Es gab erst Gemüse und danach wieder Gemüse. Und das Leuchten zweier roter Augen unter ihrer Serviette bemerkte. Oh, sagte sie laut. Weil ihr Vater und ihre Mutter sie anschauten, musste sie fortfahren. Was für eine leckere Suppe, jawohl. Oh, was für eine leckere Suppe. Das tat sie, weil ihr klar wurde, dass ihre Eltern womöglich mit den Armen wedelten und ziemlich viel schreien würden, wenn sie laut sagte, oh, ich habe eine wunderschöne Schlange namens Lanmu unter meiner Serviette. Sie ist zurückgekommen, um mich wiederzusehen. Also wird sie vielleicht mein Freund. Schneller als ein seidiges Flüstern schlüpfte Lanmu in die Tasche ihres Kleides. Und sie spürte sachte, wie sie sich auf eine Art und Weise bewegte, die bedeuten konnte, dass sie kicherte. Darum musste sie lächeln. Und dann musste sie ihr Lächeln so aussehen lassen, als käme es von der Suppe und nicht von einer Schlange. Als Mary später allein im Badezimmer war und sich zum Schlafengehen fertig mache, sah sie in ihrer Tasche nach. Doch es war niemand da. Lanmu war wieder weg. Sie vermutete zutreffend, er wolle ihr so ermöglichen, ungestört den Schlafanzug anzuziehen und die Zähne zu putzen. Als sie die Schlafzimmertür öffnete, lag die Schlange zusammengerollt auf ihrem Kissen, prüfte die Luft mit ihrer gegabelten Zunge und schaute sie mit ihren scharfen, roten Augen an. Die leuchteten in dem winzigen, düsteren Zimmer, das kein Fenster hatte, weil es tatsächlich ein Einbauschrank war. Die Schlange versuchte, zahm und häuslich auszusehen. Hallo Mary, ich werde über dich wachen, bis du eingeschlafen bist. Ich werde deine Albträume fernhalten. Aber ich habe doch gar keine Albträume. Jetzt vielleicht schon. Du hast eine Schlange auf dem Kopfkissen. Die Schlange grinste ihr Schlangengrinsen und schlängelte zur Seite, sodass Mary sich ins Bett legen und es sich gemütlich machen konnte. Und dann legte sie sich ganz flach auf die Bettdecke, um Mary in die Augen schauen zu können. Du wirst immer in Sicherheit sein, wenn ich hier bin. weil ich dein Freund bin und dich viele, viele Male besuchen werde. Gut, sagte Mary in ihre Decke, denn sie war schon schlaftrunken. Ihr fiel auf, dass Landmoos Augen sie in Sonnenuntergänge erinnerten, wovon sie richtig schläfrig wurde. Landmo beobachtete Mary, bis er sicher war, dass sie fest träumt, und sagte dann, ich werde dich viele, viele Male besuchen. Er nickte traurig. Und dann werde ich dich noch einmal besuchen. Er leckte in die Luft, um sich zu vergewissern, dass Mary glücklich war, und schmeckte Wahrheit und Tapferkeit und Zahnpasta und Seife mit Blumenduft, wovon er kurz und schlangenhaft niesen musste. Er schmeckte, dass Mary im Traum schon im Kanu einen mächtigen Strom hinabpaddelte, der sich durch hohe Urwaldbäume wand, einen zahmen Löwen zu ihren Füßen. Er war ein bisschen eifersüchtig, dass das Mädchen nicht träumte, sie sei zusammen mit ihm im Kanu. Andererseits war die Schlange ganz und gar kein Haustier. So, jetzt habt ihr erstmal die beiden kennengelernt. Und morgen und übermorgen werdet ihr dann ein bisschen näher erfahren, was die Mary mit der Schlange alles noch erlebt. Ja.